Also langsam aber sicher wird mir das jetzt wirklich zu bunt. Das sagt man zum Beispiel, wenn so die Toleranzgrenze erreicht ist, wenn man mit irgendwas nicht mehr ganz mitkommt. Bis daher bin ich mitgegangen, aber jetzt reicht es mir eigentlich. Da kann ich nicht mehr, da will ich nicht mehr mitziehen. Bunt ist zwar schön, aber eigentlich ist mir schwarz-bunt genug. Wie habt ihr vorigen Sonntag den Bericht von Antoni und von seinen Freunden erlebt? War schön, oder? Ermutigend, wenn man sieht, junge Menschen, die so feurig und voller Eifer rausgehen, evangelisieren, Menschen ansprechen, ihnen von Jesus erzählen, voller Mut und Entschlossenheit und Vertrauen. Jetzt könnte natürlich so der manche eine oder andere eher konservativ eingestellte Mensch sagen, schön, aber kommt es wieder mal ein bisschen runter am Teppich, nicht ganz so euphorisch, nicht ganz so schwärmerisch, wird es wieder ein bisschen nüchterner, ein bisschen ruhiger. Oder wie mein Neurolehrer immer gesagt hat, Gemach, Gemach. Auf der anderen Seite ist letzten Sonntag auch da und dort ein bisschen eine Kritik laut worden an so alteingesessenen Gemeinden. Was sitzt da so lahmarschig herum? Auf, wir müssen raus, wir müssen evangelisieren, wir müssen dieses tun, wir müssen jenes tun, es gibt so viel zum Tun. Was ist los mit euch? Und da sieht man, da treffen wirklich Welten aufeinander. Und wenn das passiert, dann ist das sehr oft gekennzeichnet von Unverständnis. Unverständnis gegenüber dem anderen, wie der sein Leben lebt, wie der sein Glauben lebt, das Verhalten vom anderen, die Ansichten vom anderen. Man hat da einfach oft wenig Verständnis dafür. Und das ist eben auch genau das Thema von unserem Abschnitt jetzt im Römerbrief, Kapitel 14 und Kapitel 15. Und das ist jetzt schon die dritte Predigt darüber. Also wer die anderen zwar vielleicht verpasst hat, auf YouTube und auf unserer Homepage ist das zum Nachhören und zum Nachschauen. Diese drei Predigten so bilden ein bisschen eine Einheit. Und Menschen sehen und verstehen in erster Linie die Sachen so nach ihrer Sicht, nach ihrer Einstellung. Und das ist sogar so, wenn nur zwei Menschen zusammen sind, dass es oft schwierig ist, dass man wirklich da eine gemeinsame Linie findet. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Ehen wieder geschieden werden. Selbst wenn es nur zwei Leute sind, ist es schwierig, dass man da wirklich eine Linie findet. Und das trifft halt leider auch auf viele Gemeinden und Gemeindebünde zu. Und eben, wir haben da jetzt schon zwei Predigten drüber gehabt, über diese Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die eben in Gemeinden sein können und auftreten können. Und da schreibt Paulus dann zum Schluss vom 14. Kapitel in Vers 22, was du in dieser Hinsicht glaubst, ist eine Sache zwischen dir und Gott, wohl dem, der sich nicht deshalb selbst verurteilen muss. Und es geht dabei jetzt nicht um fundamental wichtige theologische Themen, sondern eher um persönliche Ansichten und eigentlich Nebensächlichkeiten, Kleinigkeiten, die das Glaubensleben eben ausmachen. Und da gibt es eben verschiedene Ansichten und verschiedene Überzeugungen. Und Paulus fordert uns da auf, dass man eben in gewissen Dingen dann eben nach seinem eigenen Glauben, nach seiner eigenen Auffassung, nach seinem eigenen Gewissen das beurteilt, dass man sich nicht gegenseitig provoziert oder verachtet oder verurteilt, weil der andere das eben ein bisschen anders sieht. Die Gemeinde ist eigentlich genau der Ort, wo Unterschiedlichkeit Platz haben soll und muss und wo das praktisch gelebt werden kann. Einheit trotz Verschiedenheiten. Wir alle haben ein und denselben Herrn, aber dieser Herr hat eben sehr viele bunte Schafe. Gemeinde ist einfach eine bunte Herde. Und in Kapitel 14 hat eben Paulus betont, dass es eben verschiedene Ansichten gibt. Damals, da ist es eben um Fleischessen und um die Handhabung von bestimmten Feiertagen gegangen. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass man da diese Dinge verschieden sieht. Jeder soll einfach sein Glauben nach seinem Gewissen leben und dementsprechend handeln. und damit eben nicht die anderen belasten. Ein falscher Schluss daraus wäre jetzt, dass man sagt, okay, ich möchte Gott auf meine Weise loben und preisen und du tust das auf deine Art und Weise und schauen wir einfach, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Dadurch wird aber Gott nicht wirklich verherrlicht. Es muss ein gewisser Lernprozess stattfinden. Wir wollen und müssen lernen, dass wir trotz Unterschiedlichkeiten eine geistliche Einheit bilden und dass wir Gott aus einem Mund loben können und ihm die Ehre geben können, trotz Unterschiedlichkeiten. Und deshalb geht Paulus jetzt hier im Kapitel 15 noch einen Schritt weiter und erklärt, dass eben ein friedliches Miteinander möglich ist, trotz oder gerade wegen dieser Verschiedenheiten. Und das Stichwort da ist Einmütigkeit. Und so auch der Titel der Predigt. Und ich habe da geschaut, was Einmütigkeit ist und habe da von den Quäkern recht eine gute Definition gefunden. Die schreiben da, was ist Einmütigkeit? In der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung stimmen Quäker weder ab, noch schließen sie Kompromisse. Sie suchen nach Einmütigkeit. Die Frage lautet weder, wie stimmen wir ab, wie bei einem Mehrheitsentscheidungsverfahren, noch worauf können wir uns einigen, wie bei einem Konsensmodell. Die Frage ist vielmehr, wie werden wir geführt? Es geht nicht nur um den Einzelnen und es geht nicht nur um die Gemeinschaft, sondern auch und zuerst um die Führung durch das innere Licht, das in uns allen Einzelnen und als Gemeinschaft wirksam ist. Einmütigkeit ist nicht dasselbe wie Einstimmigkeit. Mit einer musikalischen Metapher gesprochen. Auch und gerade unterschiedliche Noten können in ihrer Vielstimmigkeit einen Akkord oder eine Melodie von simpler und schöner Klarheit erzeugen. Jeder von uns bringt mit seiner Lebenserfahrung und mit seiner persönlichen Erfahrung in der Gegenwart des Geistes andere Töne in unsere Entscheidungsfindung. Wenn diese Vielstimmigkeit Musik produziert, sind wir einmütig. Wenn auch nur ein einzelner Freund nicht mitspielen kann, seinen oder ihren Klang nicht einbringen kann in etwas, was eigentlich schon gut klingt, dann haben wir den Zustand der Einstimmigkeit noch nicht erreicht. Dann müssen wir zurück in die andächtige Stille gehen und auf Einmütigkeit warten. Und wenn wir keinen einmütigen Beschluss fassen können, müssen wir ihn vertagen. Also Einmütigkeit trotz oder gerade wegen der Vielfalt. Schauen wir uns jetzt einfach die Verse von Vers 1 weg an. Er schreibt in Vers 1, wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen und sollen nicht selbstgefällig sein. Also die Starken sollen die Schwachen tragen. Es gibt jetzt momentan so den Wahlslogan, Leistung muss sich lohnen. Und das hat sicher eine bestimmte Berechtigung, so in der Arbeitswelt, da geht es um Leistung, aber Leistung ist nicht das Kriterium, an dem man Gemeinde oder einzelne Personen misst. Und mit Freiheit kommt auch Verantwortung. Und diese Verantwortung liegt eindeutig und in erster Linie bei denen, die eine bessere, eine tiefere Einsicht in die Bibel und in theologische Fragen haben. Diejenigen, die eben diese Freiheit in Christus richtig verstanden haben. Und die haben eben die Pflicht, die anderen mitzutragen. Und tragen ist nicht das Gleiche wie dulden. Dulden bedeutet, du hast halt deine Ansichten, ich toleriere das, mach einfach, was du willst und ich will mich einfach nicht mit dir drüber streiten. Tragen bedeutet vielmehr, dass man den anderen nicht aufgibt oder irgendwie los wird. Und grundsätzlich arbeiten ja Christen gemeinsam gerne. Man organisiert Gottesdienste, Veranstaltungen, dieses, jenes, jeder bringt sie nach seiner Gabe mit ein und es ist schön so und es ist gut so. Und wenn es dann aber irgendwie zu Reibereien kommt und zu Unstimmigkeiten, wie man was jetzt macht, dann ist es oft dann insgeheim so, oder es wird wahrscheinlich keiner laut sagen, aber wenn sich dann der schwierige Bruder irgendwie verzieht und aus der Arbeitsgruppe aussteigt oder die Gemeinde verlässt, denkt man sich, passt, jetzt können wir wieder friedlicher zusammenarbeiten, so quasi der Störfaktor hat sich verzogen. Aber das ist nicht das Ziel und das ist nicht wirklich gut. Und solche Trennungen sollten wirklich nur so die letzte Reißleine sein, bevor es komplett eskaliert. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Sondern die Starken sollen die Schwachen tragen. Warum? Weil sie nicht selbstgefällig sein sollen. Wenn man selbstgefällig einfach das, was man selbst will, durchsetzt und halt den Schwachen eliminiert, ist das nicht in Gottes Sinne. Und wenn diese Einmütigkeit eben verloren gegangen ist, dann gilt es, diese wiederzufinden. Und nicht aufzugeben und den Störfaktor nicht einfach loszuwerden. Tragen bedeutet auch, dass man teilnimmt am anderen. Das heißt nicht, dass man das Fehlverhalten oder diese anderen Ansichten einfach nur toleriert oder irgendwie so unter den Teppich kehrt, sondern dass man versucht, sich hineinzudenken in die Denkweise des anderen und dann gemeinsam eine gemeinsame Sichtweise zu finden. Erinnern wir uns an die vielen Beispiele, die ich vor 2 Wochen gebracht habe. Ich möchte jetzt nur eines rauspicken, nämlich das Brotbrechen. Da gibt es verschiedene Ansichten und auch Handhabungen, wie das Gemeinden machen. Soll ein Kelch verwendet werden? Gibt es einen Laib Brot, Wein, Saft? Wird es durch die Reihen gegeben oder kommt man raus? Soll es jeden Sonntag gefeiert werden oder nur einmal im Monat? Im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst? Oder eher in kleinen Gruppen mit den Hauskreisen? Ist es nur für Getaufte oder ist es eher ein Zeugnis für Besucher, wo wir das Evangelium anhand des Brotbrechens erklären und. Da gibt es dann verschiedene Ansichten drüber und Gemeinden handhaben das verschieden. Wie kann man das lösen, wenn es eben da verschiedene Ansichten gibt? Indem man sich gemeinsam hinsetzt, die Bibel aufschlagt und studiert und schaut, worum geht's? Geht es um den Kelch? Geht es um den Leib? Geht es um den Wein oder geht es um Jesus und was er für uns getan hat? Und ich bin überzeugt davon, dass man durch ehrliches, aufrichtiges und gemeinsames Bibelstudium viel erreichen kann und viele Uneinigkeiten beseitigen kann. Wenn es nicht darum geht, dass ich jetzt meine Argumente biblisch bestätigen kann und die anderen Argumente irgendwie biblisch widerlegen kann, sondern wirklich ehrlich und aufrichtig und gemeinsam schaut, was sagt die Bibel drüber, worum geht es dabei eigentlich. Und wenn man auch durch intensives und ehrliches Bibelstudium trotzdem zu unterschiedlichen Ansichten kommt, dann kann das Thema wahrscheinlich auch nicht ganz so fundamental wichtig sein, weil sonst wäre die Bibel eindeutig. Und dann muss man eben eine klare Gemeindelinie finden. Wie praktizieren wir das? Und das muss man dann auch kommunizieren und das muss dann mitgetragen werden. Und wir haben uns eben für diese Art und Weise geeinigt, wie wir das Brotbrechen handhaben. Und wir knüpfen die Teilnahme am Brotbrechen auch nicht an die Taufe, sondern an den Glauben. Es wird erklärt und jeder muss sich dann selbst prüfen, gehört mein Leben Jesus? Glaube ich an Jesus und möchte durch die Teilnahme am Brotbrechen auch zeigen? Allerdings, wenn man an Jesus glaubt und wenn man das auch durch die Teilnahme am Brotbrechen zeigt, wäre eigentlich der logische und der nächste Schritt, auch die Glaubenstaufe machen zu lassen. Weil Glaube und Taufe und Brotbrechen zusammengehören. Der dritte Aspekt des Tragens wäre das Aufbauen. Warum die ganze Mühe des Tragens? Es ist ja anstrengend. Es ist anstrengend, wenn man andere Ansichten hat und manche halt in ihren Ansichten halt irgendwie immer mitschleppt. Vers 2 sagt Paulus, nein, jeder von uns soll dem anderen gefallen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird, aufgebaut wird. Gefallen hier nicht im Sinne von, ich versuche dem anderen zu gefallen, um mein Selbstwert irgendwie zu heben, sondern in diesem Sinne, dass es dem anderen gut geht und dass er aufgebaut und gefördert wird. Die Schwachen werden stärker, wenn die Starken ihr Unvermögen tragen. So werden die Schwachen und die Gemeinde insgesamt aufgebaut. Und noch einmal, es ist nicht immer so eindeutig zu sehen, wer ist jetzt eigentlich der Schwache und wer ist der Starke. Aber wenn man sich gegenseitig trägt, baut man sich gegenseitig auf. Ab und zu schleift man sich auch gegenseitig, ist auch wichtig, aber man wird aufgebaut. Und das Vorbild dafür ist Jesus selbst, Vers 3. Auch Christus, der Messias, hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt, und wenn sie dich beschimpfen, trifft es mich tief. Zitat aus Psalm 69. Er hat sich aufgeopfert, nicht für sich selbst, sondern für uns. Denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die heiligen Schriften ermutigen uns ja zum Durchhalten und zum Hoffen. Wir leben im Anno Domini, im Jahr des Herrn, aber deshalb ist das Alte Testament nach wie vor wichtig und lehrreich für uns. Und es ist nicht nur ein Geschichtsbuch oder ein Buch, wo man viele Informationen von früher liest, sondern es ist ein lebendiges Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist in uns arbeitet und uns von innen heraus verändert. Und der Herr möchte uns eben durch sein Wort ermutigen, und zwar zum Durchhalten und zum Hoffen. Das trifft sicher allgemein zu, durchhalten und hoffen, bis er wiederkommt. Aber Paulus sagt es hier im Zusammenhang mit etwas Konkretem. Vers 5, denn der Herr, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie es Jesus Christus angemessen ist. Also Gott möchte uns Geduld beibringen und uns ermutigen, um was zu erreichen? Einmütigkeit. Weil das für Menschen, die sich zu Jesus bekennen, nicht nur angebracht oder angemessen ist, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wir sollen jetzt gegeneinander argumentieren, sondern miteinander beten und leben und denken. Aber Einmütigkeit selbst ist jetzt nicht das Ziel. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass man das versteht. Es ist nicht das Ziel, dass wir Einmütigkeit haben, sondern es ist eher ein erforderliches Mittel zum Zweck. Und was ist der Zweck? Was ist das Ziel? Er sagt es in Vers 6, so könnt ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, mit einem Mund rühmen. Wahrer Gottesdienst passiert nur in Einmütigkeit. Wahrer Gottesdienst, wahrer Lobpreis kann nur und muss in Einmütigkeit passieren oder gar nicht. Das war immer und das ist seit jeher immer das Ziel, auf das Gott abzielt. Dass er selbst groß wird. Dass er gelobt wird. Dass er die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Das war immer und das bleibt immer die oberste Priorität. Und die erste und wichtigste Lektion vom Leben überhaupt ist wahrscheinlich, es geht nicht um mich. Und da knappere ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang dran. Es geht nicht um mich. Und es geht auch nicht um die Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir ein friedliches und nettes und einmütiges Miteinander haben. Es geht um Gott und es geht um seine Ehre. Denk mal an die Reformation. Sola Scriptura, die Bibel allein. Solus Christus, Christus allein. Sola Gratia, Gnade allein. Sola Fide, Glaube allein. Warum? Damit Gott allein die Ehre bekommt. Soli Deo Gloria. Diese Phrase fasst eigentlich alles andere zusammen. Warum ist die Bibel allein unsere Autorität? Warum ist Rettung nur in Christus möglich? Warum ist Rettung nur aus Gnade möglich? Warum kann man nur aus Glauben und niemals aus Werken gerettet werden? Damit Gott allein die Ehre dafür bekommt. Er und er allein. Denkt man an unseren Gemeindeleitvers. 2. Korinther 4, Vers 5. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur Diener und das aus Liebe zu Jesus. Es geht nicht darum, dass wir uns besser fühlen, weil ein friedliches Miteinander einfach angenehmer ist, als wenn man ständig diskutieren muss. Es geht auch nicht darum, dass die Gemeinde so eine Art Wohlfühloase ist, wo sich alle wohlfühlen. Nein, es geht um Gottes Ehre und um sein Lob. Und deshalb, und nur deshalb, Vers 7, deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus, der Messias, euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Ich habe schon erlebt, dass vor dem Gottesdienst gestritten worden ist, diskutiert worden ist, dass man sich gegenseitig Beschuldigungen und Vorwürfe an den Kopf geschmissen hat. Und dann hat man gemeinsam den Lobpreis gestartet, hat gemeinsam Brotbrechen gefeiert und ich hätte kotzen können, weil das einfach scheinheilig ist. Das ist kein Lobpreis und das ist kein Gottesdienst, der Gott Ehre macht. Das ist Scheinheiligkeit. Wahrer Gottesdienst, wahrer Lobpreis kann nur und muss in Einmütigkeit geschehen oder gar nicht. Alles andere ist Heuchelei und Scheinheiligkeit und gibt Gott nicht, sondern raubt ihm seine Ehre. Und vierten Punkt habe ich noch. Unsere Differenzen, die wir so oft haben, sind in Wirklichkeit Kinkerlitzchen. Vergleichen wir mal die Differenzen von damals mit denen von heute. Damals gab es zwei große Pole, die Judenchristen und die Heidenchristen. Für die Judenchristen war das wirklich eine große Herausforderung, dass sie ihre Traditionen und das ganze Alte Testament in einem völlig neuen Licht sehen und verstehen. Plötzlich waren sie jetzt nicht mehr das alleinige Volk Gottes, sondern bilden mit allen Völkern der ganzen Welt ein neues Volk Gottes in Christus. Und für die Heidenchristen, die ja ihren Glauben eigentlich auf dem überlieferten Evangelium gegründet haben, das Neue Testament in der Form hat es damals ja noch gar nicht gegeben, oder zumindest nur teilweise, für die war es jetzt eine Herausforderung, diese alteingesessenen jüdischen Geschwister, diese ewig Gestrigen, genauso zu respektieren und nicht zu missachten. Und es war wirklich für beide Seiten eine riesengroße Herausforderung. Das sehen wir durch das ganze Neue Testament hindurch, dass das immer wieder Thema war. Paulus schreibt jetzt in Vers 8 weiter, speziell für die Juden, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um die Wahrhaftigkeit Gottes zu bezeugen. Er wollte so die Verheißungen ihrer Väter bekräftigen. Also es geht nicht darum, dass alles, was bisher war, das war halt Vergangenheit, sondern es geht darum, dass man alles, was bisher war, das zu bekräftigen. Das Alte Testament ist nach wie vor relevant. Und dann schreibt er weiter in Vers 9 über die Nichtjuden. Er wollte aber auch, dass die Nichtjuden Gott für seine Barmherzigkeiten ehren. So steht es ja geschrieben. Darum will ich dich preisen unter den Völkern. Zum Ruhm deines Namens will ich Loblieder singen. An anderer Stelle heißt es, freut euch mit seinem Volk, ihr Völker alle. Und weiter, lobt den Herrn alle ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, es kommt der Spross, der aus der Wurzel Isais hervorwächst. Er steht auf, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden sie hoffen. Also er zitiert da einige Stellen aus dem Alten Testament um beiden Parteien zu zeigen, wir stehen auf ein und demselben Fundament, nämlich auf Christus. Im Alten Testament verborgen, im Neuen Testament geoffenbart. Und es waren harte und wirklich fundamental wichtige Lektionen, die sie da lernen mussten. Und heute, wir haben die komplette Bibel, die damals so in der Form noch nicht existiert hat. Und alle Christen weltweit beziehen sich auf dieselbe Bibel. Und trotzdem gibt es immer wieder Trennungen. Zuerst zwischen den Katholiken und den Orthodoxen, dann die Reformation, der ist ja eigentlich nicht als Trennung geplant war. Dann gibt es dort wieder lutherische und reformierte, dann die Täuferbewegung, evangelikale, Pfingstbewegung, charismatische Bewegung. Und dann gibt es noch haufenweise irgendwelche Splittergruppen, die teilweise mit allen anderen auch nichts zu tun haben wollen. Und das, obwohl alle fundamental wichtigen Fragen und theologische Probleme schon längst geklärt sind. Weil wir die vollständige Bibel in so vielen Ausführungen und Übersetzungen in der Hand haben und so einen Schatz in der Hand haben, können sich viele Christen trotzdem nicht einigen. Und trotzdem ist Einmütigkeit unter Christen oft wirklich in so weiter Ferne. Und das ist traurig, es ist schockierend, es ist frustrierend und es ist auch unnötig. Und ich hoffe wirklich und ich bete, dass wir als EFK Kapfenberg da Einmütigkeit leben können. Einmütigkeit trotz oder gerade wegen der Vielfältigkeit. Gerade Vielstimmigkeit ergibt wirklich gute und schöne Musik. Wir sind bunte Schafe und wir haben alle denselben Hirten, der diese Schafherde zusammenhält. Jesus ist so die Klammer, die all diese bunten Zettel zusammenhält und in sich vereint. Egal, wie bunt der Haufen jetzt ist. Und ich habe da so bunte Büroklammern mit, die gebe ich jetzt dann durch, einfach so als Erinnerung und Gedankenstütze, dass Jesus die Klammer ist, die den bunten Haufen zusammenhält. Vers 13 noch, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und ganzem Frieden in eurem Glauben. So wird auch eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes über jedes Maß hinauswachsen. Und ich schließe mit Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Eintracht statt Zwietracht. Amen.